Genau. Ich finde es immer so schade, aus dem Lobpreis rauszugehen und denkt so, ach, ich würde gern länger da bleiben. Aber vielleicht können wir danach noch ein bisschen weitermachen. Genau. Ich habe mir gedacht, ich habe jetzt auch so im Lobpreis gedacht, Januar ist immer so eine komische Zeit. Man weiß nicht so genau, was passiert im Januar. Da hat man noch nicht so viel, ja, einfach was da immer ist. Ne? Neues Jahr, man hat irgendwie so Erwartungen und manchmal werden die erfüllt und häufig ist es danach einfach nur ein Januar, wo nicht so viel Besonderes passiert. Und ich habe mir auch gedacht, der erste Monat im Jahr, das ist immer so eine Zeit, wo es Leute geben soll. In anderen Gemeinden, die sagen, ich mache jetzt alles anders. Ne? So, die haben richtig viele Neujahresvorsätze und die krempeln ihr komplettes Leben um. Und vielleicht gehört da jemand dazu unter euch, vielleicht auch nicht. Und ich glaube, beides ist okay. Ja? Beides ist vollkommen in Ordnung. Und diese Vorsätze, die können total unterschiedlich sein. Die sind total individuell. Und ich weiß noch, als ich damals in der Uni war, da hatte ich andere als jetzt zur Zeit. Ja, als ich in der Uni war, da dachte ich dann immer, okay, ab jetzt, jetzt lerne ich richtig gut. Jetzt arbeite ich alle Vorlesungen vor und nach. Das ist sowas, was man anscheinend tut, wurde mir gesagt. Deswegen dachte ich immer, ich mache das jetzt mal. Genau, also das habe ich dann halt gedacht. Und ja, ich dachte, das wird jetzt einfach richtig gut, vollkommen anders. Ich werde so eine Vorzeigestudentin. Könnt ihr euch denken, wie die Realität dann aussah. Und jetzt sind die Sachen so ein bisschen anders. Ne? Jetzt habe ich, glaube ich, eher so diese Klassiker, so, ah ja, ich sollte mehr Bücher lesen, ich sollte gesünder essen, ich sollte mehr Sport machen, diese Standardsachen eben. Und vielleicht geht es euch da auch so. Vielleicht habt ihr auch so diese Klassiker, vielleicht habt ihr was ganz Bestimmtes. Und jetzt, wo die ersten 3 Wochen rum sind und ihr euch vielleicht was vorgenommen habt, könnt ihr ja so ganz kurz in euch gehen und Bilanz ziehen, wie es so um eure Vorsätze steht. Ich weiß noch, ich saß am Anfang des Jahres da, ich habe sehr viel aufgeschrieben. Es ist noch nicht alles vorbei, aber die Liste ist kleiner geworden. Vielleicht lief es und läuft es bei euch richtig gut. Vielleicht habt ihr eure Vorsätze auch vergessen. Das passiert ja auch manchmal schnell so im Trubel, dass man einfach vergisst, was man alles ändern wollte. Wenn du dran geblieben bist, richtig gut, ja, weitermachen. Und wenn nicht, kein Problem. Ist auch kein Drama, weil man vor allem mit Jesus ja jederzeit neu beginnen kann. Ja, es ist eigentlich egal, ob man am 1. Januar anfängt oder im Mai oder so. Aber vielleicht denkt ihr bei diesen Vorsätzen nicht nur über diese Klassiker nach. Ja, diese Standardsachen, wo alle wissen, das ist so ein Neujahresvorsatz. Es gibt ja noch andere Sachen, die einem wichtig sind. Und ich glaube, gerade als Christ ist man schnell dabei zu merken, dass Sport und gesund essen und gute Noten und so weiter nicht alles sind. Sie sind gut, aber wir brauchen ein bisschen mehr. Und wenn ich zum Beispiel, und das passiert nicht nur beim Jahreswechsel, überlege, was ich ändern sollte oder was ich ändern möchte, dann frage ich mich auch ganz andere Dinge. Ja, zum Beispiel, wie kann ich mich eigentlich gut einbringen? Wie kann ich zum Beispiel in der Gemeinde das Beste tun? Ich frage mich, ob ich ein guter Einfluss bin für jüngere Leute. Ja? Gebe ich überhaupt genug, weil ich so viel empfangen habe? Ich frage mich, was will Jesus eigentlich für mein nächstes Jahr? Nicht unbedingt nur, was will ich, das ist okay, aber was will Jesus eigentlich? Und vielleicht fragst du dich das auch, ja? Was will Jesus eigentlich? Wo ruft Jesus mich hin? Wo ruft er mich rein? Und ich glaube, Jesus will ganz spezielle, ganz konkrete Dinge, die total individuell wieder sind. Aber ich denke, er will auch Dinge von uns und für uns, die uns alle betreffen, wenn wir Jesus nachfolgen. Und das Konkrete und Persönliche, das kann ich euch nicht erklären. Da müsst ihr selber mit Jesus reden und er wird euch sagen, was er für euch vorhat. Aber über das Allgemeine, da dachte ich, kann man eigentlich ganz gut mal reden. Und wahrscheinlich wurde euch dieser Text, den ich euch gleich vorlesen werde, schon zigmal ausgelegt. Wahrscheinlich kennt ihr ihn halb auswendig, ja? Und vielleicht sage ich euch da gar nichts Neues. Das kann passieren. Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass ihr unbedingt was ganz Neues lernt, sondern dass Gottes Wahrheit neu in euer Herz fällt. Dass ihr vielleicht einen Gedanken oder einen Satz euch mitnehmt, weil ihr merkt, das ist was, was Gott zu euch spricht. Das ist was, was ich sage, aber eigentlich ist es in dem Moment Gott, der an dein Herz klopft und sagt, hey, dieser eine Satz, der ist genau für dich. Der Text, den ich euch mitgebracht habe, der steht in Matthäus 5, die Verse 13 bis 16. Ich lese den mal vor, ihr könnt ihn wahrscheinlich im Kopf mitrezitieren. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich finde, dieser Text, der ist total spannend, weil er uns sagt, wer wir sind, wie wir sein sollen und welchen Effekt das auf unser Umfeld hat. Das ist ein Text, in dem Jesus sagt, wer wir sind. Er hat schon viel Autorität darüber zu sagen, ne, wer wir sind oder sein sollen. Er spricht hier über unsere Identität. Er zeigt uns, wie wir am besten für ihn leben können. Aber er scheint auch einen Anspruch an uns zu haben. Ja, das ist nicht so ein Wohlfühltext, sondern einer, bei dem wir merken, Jesus hat alles für uns gegeben, aber nicht, damit wir den Rest des Lebens einfach nur so rumsitzen, so chillen und warten, bis er wiederkommt, sondern er hat einen Anspruch. Ja, und dann starten wir einfach mal rein in Vers 13. Also, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade wird, womit soll man dann salzen? Es taugt zu nichts mehr, man wirft es weg und die Leute zertreten es. Mit diesem Salz der Erde sagt Jesus was über unser Umfeld. Das kann total Verschiedenes sein, ne? Je nachdem, in welcher Lebensphase du gerade bist, ist dein Umfeld, deine Familie, deine Schule, deine Arbeit. Ist vollkommen egal, aber du hast ein Umfeld. Das ist schon mal klar. Und bei Salz der Erde merkt man auch, es geht darum, dass wir nicht permanent unter unseresgleichen sind. Ja, da steht ja nicht das Salz im Salzstreuer, sondern das Salz der Erde. Ja? Es ist wo nicht nur Salz ist. Es ist in der Welt. Und Jesus sagt, wenn das Salz nur unter Salz ist, dann hat es keinen Effekt. Ja, wenn wir Salz sind, bedeutet das, dass wir dahin müssen, wo noch niemand Christ ist. Oder wo es nur ganz, ganz wenige Christen gibt. Wir können das, was wir sind, dass wir eben Salz sein sollen, nur dann umsetzen, wenn andere da sind, die Jesus noch nicht kennen. Und ich finde es mit dem Salz eigentlich auch ein bisschen komisch, ne, dass Jesus sagt, ihr seid das Salz. Also man kennt das so, man liest darüber hinweg und so, ja klar, wir sind Salz. Aber wieso eigentlich? Also, ne, hätte er auch irgendwie Pfeffer nehmen können oder Kreuzkümmel, aber nein, Salz. Es scheint wichtig zu sein, dass es Salz geworden ist. Und das ist eigentlich total spannend, wenn man dann überlegt, okay, warum denn Salz? Jesus kannte ja auch mehr Gewürze als eins, ne? Und Salz hat ganz viele verschiedene Eigenschaften. Und ich glaube, deswegen hat Jesus sich überlegt, er nimmt das Salz. Salz ist nämlich konservierend, es ist würzend und reinigend. Und es hat noch viel, viel mehr Bedeutung in der Bibel und ganz viele Funktionen. Und ich glaube, diese Mehrschichtigkeit, die die Leute, als sie das gehört haben, als Jesus das gesagt hat, ja kannten. Die wussten, Salz kann all diese verschiedenen Sachen. Ich glaube, das ist Absicht, das ist kein Zufall. Und wenn Salz diese Eigenschaften hat, was bedeutet das dann eigentlich, Salz zu sein? Ja, was meint Jesus, wie wir sein sollen, wenn wir sein sollen wie Salz? Ich glaube, wenn man diese Eigenschaften sich im Hinterkopf behält, dann bedeutet das, Salz bedeutet, am Guten und am Wahren festzuhalten in einer Welt, die Werte und Traditionen wegwerfen möchte. Es bedeutet, einen merkbaren Unterschied zu machen. Was würzt, also was wie Salz ist, das wird nicht übersehen. Ja, das bringt einen anderen Geschmack, eine andere Meinung, eine andere Sichtweise in Debatten ein. Und in diesem Fall Gottes Sichtweise. Es reinigt und es erhält Reinheit. Es stellt sich gegen das, was Unreinheit einbringen würde. Salz sein bedeutet dann, für die einzutreten, die ungerecht behandelt werden. Obwohl das Leuten nicht passt. Ja, vielleicht bedeutet das, bewusst und für alle zu sehen, obwohl es sich nicht so schön anfühlt, ethische und moralische Entscheidungen zu treffen, die nicht modern sind, aber eben zu Gottes Reich passen. Das bedeutet, in einer von Lügen und Hass erfüllten Welt die Wahrheit Gottes hochzuhalten. Und das kann noch viel mehr bedeuten, vor allem wenn man dann ins Detail geht und in so persönlichen Situationen überlegt, was heißt das jetzt? Aber was es immer bedeutet, ist, dass es ein Kontrastprogramm ist. Ja, in dieser Welt sind wir nicht die, die sich anpassen sollen. Ja, wir können das gar nicht. Wir können uns nicht anpassen, weil wir eben Salz sein sollen. Es soll in dir liegen, dass du Dinge anders siehst. Dass du nicht daran vorbeikommst, dass Gott Dinge anders sieht. Dass du unbequem wirst, wenn Gottes Wahrheit mit den Füßen getreten wird. Das ist, wer du sein sollst, das Kontrastprogramm in dieser Welt. Und dann spricht Jesus davon, was passiert, wenn Salz fade wird. Und das ist auch ein bisschen lustig, dieses Geschmack verlieren oder fade werden, wenn man das im Griechischen nachschaut, das kann auch töricht werden bedeuten. Ja? Dämliche Entscheidungen treffen, das ist das, was da steht. Wenn man anfängt, dämliche Entscheidungen zu treffen. Wenn man nicht mehr weise handelt, nicht mehr Gott folgt. Das ist nämlich das, was Törichte tun. Ja, sie wissen, es gibt einen Gott. Und die denken dennoch, dass es besser ist, der Meinung von anderen zu folgen. Wenn das Salz nicht mehr salzt, wenn es nicht mehr würzt, dann folgt es nicht mehr seiner Bestimmung. Es tut nicht mehr das, wofür es von Gott geschaffen wurde. Unsalziges Salz ist eigentlich kein wahres Salz mehr. Und wenn du nicht mehr Kontrastprogramm bist, wenn du nicht mehr deinen Mund aufmachst und gerecht und liebevoll handelst, dann bist du, sagt zumindest Jesus, wertlos. Das ist ja jetzt nicht das Ziel von uns. Und es ist irgendwie auch total entmutigend. Das klingt so, als wenn wir für Jesus wertlos werden, wenn wir uns nicht wie Salz verhalten, wenn wir uns nicht permanent in unbequeme Situationen bringen. Und als wäre das nicht schlimm genug, sagt Jesus dann auch noch, es taugt nichts mehr, die Leute zertreten es. Das Salz, das bringt am meisten Nutzen, wenn es das tut, wofür es geschaffen wurde. Und wenn es salzig ist, dann geht es ihm, sofern Salz Emotionen hat, und dann wird es nicht zertreten. Wenn wir nicht mehr unserer Berufung als Gottes Kinder folgen, wenn wir nicht mehr laut für ihn sind, dann wird man uns zertrampeln. Dann weiß nämlich dein Herz Wahrheiten, die dein Mund nicht ausspricht. Dann lebst du permanent in der Spannung zu wissen, was gut ist und dabei immer das andere zu tun. Dann wirst du irgendwann versuchen, die Gerechtigkeit und Wahrheit in dir selbst zum Schweigen zu bringen. Und das ist wie zertrampelt werden. Das, woran du glaubst, das wird immer kleiner und immer unscheinbarer, bis es ausgelöscht ist. Es war ja auch nichts wert. Wenn ihr jetzt ganz traurig seid, wartet. Der Punkt ist nämlich, das steht nicht richtig so da. Da steht nicht, seid wie Salz. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Ja, das ist keine Aufforderung, euch irgendwie perfekt zu verhalten und immer korrekt das Richtige zu tun und sonst seid ihr wertlos, sonst schaut Jesus euch nicht mehr an. Das steht nicht da. Was da steht, ist eine Beschreibung deiner Identität. Und weißt du, Salz kann nur fade werden. Es kann nur schlecht werden, wenn es nicht rein ist, wenn es sich vermischt mit Dingen, die nicht zu ihm gehören. Wenn das nicht passiert, dann bleibt Salz salzig. Das heißt, Salz an sich kann nicht unsalzig werden. Das geht gar nicht. Hier geht es nicht darum, dass Jesus dir droht, dich ganz korrekt zu verhalten, weil du sonst wertlos bist und zertrampelt wirst, sondern er will dir sagen, wie dein Ist-Zustand gedacht ist. Ja? Es ist bereits deine Identität, Salz zu sein, aufzustehen für Gottes Wahrheit, für Schwache einzutreten, das Evangelium zu verkündigen. Und vielleicht fühlt sich das nicht immer so an. Vielleicht denkst du manchmal so, ah, nee, das ist eigentlich gerade jetzt nicht so meine Identität. Aber das ändert ja nichts dran. Diese Identität kommt ja von Gott und nicht von unseren Gefühlen. Also vielleicht seht ihr das anders, aber ich glaube nicht meinen Gefühlen, wenn es um meine Identität geht, in keiner Kategorie, sondern ich glaube das, was Gott über mich sagt. Und das ist, ich bin Salz in dieser Welt. Ja, Jesus sagt quasi zu dir, als er das gesprochen hat, du läufst schon in die richtige Richtung. Ja, du weißt, was du tun musst, was du sagen sollst. Und du bist gar nicht so weit davon entfernt, wie du denkst, weil du gar nicht so anders sein kannst. Nein, du bist nicht wertlos. Und du wirst nicht zertreten werden. Du bist Salz und du trägst alles in dir, was du brauchst, weil du Jesus in deinem Herzen trägst. Könnt ihr aufatmen, dass ihr nicht zertreten werdet. Und Jesus hört ja nicht auf, ne? Also es geht ja noch ein bisschen weiter. Er sagt auch, ihr seid, kann man schon mal sich merken, kein Druckmittel, sondern ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, die kann nicht verborgen bleiben. Du bist das Licht in dieser Welt. Das ist, wer du bist. Das ist deine Identität. Und es ist wieder ein Zuspruch. Es geht nicht um eine Aufforderung, etwas zu sein, sondern eine Feststellung davon, was du schon bist, wer du schon bist. Das Licht in der Welt. Das bedeutet, dass alles andere dunkel ist. Dass die Welt dunkel ist. Und natürlich ist das eigentlich schlecht, weil das bedeutet, dass viele Leute Jesus nicht kennen. Aber es hat auch was Gutes, denn Licht sein geht nur im Dunkeln. Wir haben eigentlich einen sehr einfachen Job, weil es um uns herum so dunkel ist. Also ich erzähle Thomas, meinem Mann, ganz häufig, ja, von so einer Stadt bei mir zu Hause in der Gegend, denke ich so, es wäre so einfach, dahin zu gehen und Licht zu sein, weil es so dunkel ist in dieser Stadt, weil da so viel Hass ist, weil da so viele Menschen so große Probleme haben. Es wäre so einfach, einfach hinzugehen und Kontrastprogramm zu sein, weil es da eben so eine große Dunkelheit gibt. Und das fühlt sich natürlich nicht schön an. Ja, da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist so. Es ist nicht cool, das Kontrastprogramm zu sein. Es bedeutet nämlich, dass man immer anders ist als alle anderen um einen herum. Dass man selber in dem Fall dann die Lichtquelle ist. Und klar, wir haben Jesus drüber, ne? Aber man muss sich selber in die Dunkelheit stellen und die kann total einschüchternd sein. Und wenn wir dann nur, also am Sonntag ist das super, ja, wir sollen unter Christen sein. Aber wenn wir sonst auch nur in einer Gruppe von Christen hocken, dann leuchten wir auch und wir können auch füreinander da sein. Das ist super, das ist wertvoll. Aber unser Licht ist nicht so stark, es macht nicht so einen Unterschied, es macht den Raum nur minimal heller. Wenn wir eh alle schon Christen sind, so, dann können wir uns gegenseitig leuchten, toll, aber alle anderen sitzen im Dunkeln. Wenn wir in der Dunkelheit unser Licht anzünden, in einer Dunkelheit, in der vorher nichts war, dann ist da plötzlich Licht. Das macht so einen großen Unterschied. Und dann geht es auf einmal bei Jesus um eine Stadt. Ist ja auch komisch, ne? Also es ist ein Text mit schönen vielen Bildern und alle so ein bisschen interessant. Und ich glaube, wenn er sagt, ja, eine Stadt auf dem Berg, es geht nicht nur darum, dass Städte auf Bergen generell gut zu sehen sind und er erzählt uns das einfach mal so als Fun Fact. Ja, es hat einen Sinn, dass er das sagt. Eine Stadt auf einem Berg, die kann nämlich nicht verborgen bleiben, weil sie im Dunkeln hell strahlt. Das Ist ja erstmal logisch, ne? Da sagt man nichts dagegen. Man sieht es von Weitem, dass sie bewohnt ist, dass Leben in ihr ist, dass Wärme und Nahrung und Schutz bei ihr zu finden sind. Und im Alten Testament war das so, dass Israel und auch Jerusalem als Stadt als Licht der Welt galten. Ja, sie sollten den Völkern ein Licht sein. Und als Jesus diesen Text hier ausspricht, da ist diese Berufung, Licht der Welt zu sein, auf die Christen übergegangen. Und Jerusalem ist ja geografisch festgelegt, ne? Das ist halt eine Stadt, die bleibt da, wo sie ist. Und sie hat es nicht geschafft, so hell zu strahlen, dass alle Welt es mitbekommt. Aber weil wir jetzt diese Rolle haben, ja, weil wir jetzt so kleine Städtchen sind und leuchten und herumlaufen, können wir diese Punkte sein, an denen Menschen dieses Licht und die Wärme und die Nahrung und den Schutz finden, was eigentlich mal über Jerusalem gesagt worden war. Und das ist eine krasse Berufung, ja, zu sagen, ihr seid das jetzt, ihr seid diese kleinen Städte, wo Leute denken, ah, da will ich hin, weil da ist es warm, da finde ich Schutz, da finde ich Annahme, all diese Sachen, die werden jetzt von uns erwartet. Das ist schon vielleicht nicht ganz einfach. Eine Stadt auf dem Berg, die kann nicht verborgen bleiben wegen dem Licht in ihr. Ne, wenn man jetzt wieder sagt, ah, okay, wir müssen das jetzt machen, das ist wieder so eine Anforderung, dann klingt das wieder total unnahbar und unerreichbar. So eine Stadt auf dem Berg zu sein. Aber wisst ihr, so hoch liegt Jerusalem gar nicht. Ja? Jerusalem war das Licht der Welt, nicht weil der Berg, auf den es gestellt war, besonders hoch ist, sondern weil Gott es gesagt hat. Das ist dann halt einfach so. Wenn deine Umstände nicht wirken, als wärst du ein besonders strahlendes Licht, ist es erstmal vollkommen egal, weil Gott schon gesagt hat, dass du Licht bist. Du kannst dich natürlich bei ihm beschweren gehen, dass du das jetzt anders siehst, aber also viel Glück, hat es festgelegt. Ja, dein Licht, das muss leuchten, weil Christus in dir lebt. Und es ist unmöglich, dass du Menschen nicht anziehst. Dass Menschen nicht merken, welche Wärme du zu geben hast, was du in dir trägst, was ihnen Frieden geben kann, was ihnen Richtung weist in einer dunklen Welt. Und ich denke auch, dass eine Stadt was Öffentliches ist. Ja, wir leuchten vor der Welt, vor allen Menschen, nicht nur vor denen, die wir besonders gut kennen und die uns eh schon mögen, sondern vor allen auch denen, die uns vielleicht nicht so cool finden. Und damit machen wir eben die Welt zu einem Ort, der weniger und weniger von der Dunkelheit regiert ist, weil wir uns trauen, dahin zu gehen, wo uns niemand leiden kann. Weil wir sagen so, ja, aber Jesus mag mich und er ist dabei, also was soll's? Ich glaube, das ist so eine Einstellung, die wir eigentlich im Herzen haben können. So, es ist egal, ob mich jemand mag oder nicht, weil Jesus liebt mich. So, was brauche ich mehr? Und das geht eben nur, wenn wir nach draußen gehen. Ja? Wenn wir mit Leuten befreundet sind, die Sachen sehr, sehr anders sehen. Ja, vielleicht die eine andere Partei wählen. Das ist ja sehr gefährlich, aber vielleicht kann man sich mit denen trotzdem anfreunden. Oder Leute, die eine komplett andere Ideologie vertreten. Weil ganz ehrlich, wenn wir alle denken, ah nee, die sind doof und die denken anders, die werden nicht von Jesus hören. Wer soll es ihnen erzählen? Ja, die brauchen dieses Licht, das in dir ist. Die brauchen Jesus, der in dir wohnt. Und Jesus redet noch weiter und sagt dann, ja, man zündet ja auch nicht ein Licht an und stellt es unter den Scheffel oder halt einen Eimer, ne, also was es dunkler macht, sondern auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. Und manchmal oder sogar meistens bei diesen biblischen Texten lohnt es sich zu schauen, was das eigentlich für ein Kontext ist, ja, weil ich weiß nicht, wir haben sehr viele Lampen bei uns zu Hause. Unser Wohnzimmer hat, glaube ich, 3 oder so, weil es gibt ja auch so indirektes Licht, das ganz wichtig ist für manche Leute. Früher war das anders. Ja, früher waren Lampen ganz klein und schwach. Und dann war es eben am effektivsten, sie auf einen Ständer zu stellen, damit alle im Haus Licht bekommen haben. Und die Zimmer, die waren total dunkel, weil es eben nur ganz winzige Fenster gab oder manchmal gar keine. Und die meisten Häuser, die hatten wenige oder nur eine Lampe. Ja? Und deswegen, weil man nur diese eine Lampe hatte, wollte man die natürlich so platzieren, dass der größte Nutzen gewonnen wird. Das Licht, das ist nichts, was eine Person für sich behalten hat, sondern mit allen geteilt hat. Und vielleicht fragen wir uns manchmal, ob wir hell genug leuchten. Ja, ob wir stark genug sind. Ob wir so haben, was es braucht. Ob wir genug für Gott sind, ob wir gut genug für Gott sind. Das ist ja schon schwer, ne? Zu wissen, wir haben den krassesten Gott. Der ist König über alles und dann sollen wir irgendwie mit dabei sein. Kann man ja schon mal fragen, aber also sicher? Ich? Das Ding ist, wir müssen nicht besonders stark sein, sondern am richtigen Ort, um zu scheinen. Wir müssen überlegen, was ist dieser Lampenständer, auf dem wir stehen sollen, von dem aus wir am meisten Licht sein können. Und ich glaube, Gott positioniert uns so, dass er in unserer Schwäche stark sein kann. Ja, dein Licht ist vielleicht nicht sonderlich hell, aber dein Gott weiß ja, wie du am besten leuchten kannst. Er hat gesagt, du bist Licht und er will dein Licht nicht verschwenden. Also brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen, ob du genug mitbringst. Wenn du mitbringst, wer du bist, nämlich ein von Gott geschaffenes Licht, dann hat Gott auch den passenden Leuchter, um dein Licht zu nutzen. Und dann sagt Jesus noch was und ich habe viele Freunde, die bei diesem Vers die Krise kriegen. Das ist immer richtig lustig. Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir haben also begriffen, dass es unsere Identität ist, Licht zu sein. Du bist etwas, was hell ist, ja, was sich ausbreitet, was andere anzieht, was anderen Hoffnung und Wärme spendet. Und jetzt sagt Jesus, das darf auch in die Praxis umgesetzt werden. Ja, dass du Licht bist, das ist erstmal unabhängig von deinen Taten. Aber je mehr du begreifst, wer du in Christus bist, desto mehr wirst du deiner Identität in ihm entsprechend handeln wollen. Und weil ihr alle in Christus seid, glaube ich, dass ihr gute Taten tut. Ja, dass ihr Menschen Gutes tut. Vielleicht nicht so viel, wie ihr könntet. Das müsst ihr mit euch selber ausmachen. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall was da. Selbst wenn ihr es selber gar nicht so sehr seht. Und es geht natürlich nicht irgendwie darum, jetzt irgendwas zu machen, damit wir geliebter von Gott sind. Damit wir mehr gerettet sind. Das ist alles schon geklärt. Ja? Du kannst nichts machen, damit du geliebter bist. Wenn du weniger machst, lieb dich immer noch genauso. Das ist sehr einfach und sehr sicher. Und diese guten Werke, die sollen wir auch nicht für unsere Ehre tun oder für unser Ansehen, sondern allein für Gottes Ehre, damit sein Name groß gemacht wird. Und ich finde es total interessant in diesem Vers, da geht es ja erstmal gar nicht darum, Menschen den Weg zu leuchten zu Jesus, sondern vor ihnen zu leuchten. Und wenn man das so überträgt, könnte man sowas sagen wie, erzähle ich den Leuten von Jesus oder lebe ich wie Jesus? Ja, dieses Erzählen, das Evangelisieren oder Missionieren oder wie auch immer ihr es nennen wird, das hat definitiv seinen Platz, ist super wichtig. Aber hier geht es um das Jesus-Nacheifern, um das Hellstrahlen. Wir können also unser Licht leuchten lassen, ohne schwierige Gespräche zu führen. Richtig gut, ja? Du musst erstmal nicht diese unangenehmen Gespräche haben, so, ja, ich bin Christ und ich würde dir gerne von Jesus erzählen. Super wichtig, aber Jesus verlangt das hier gar nicht. Er sagt, nee, musst nicht reden, mach erstmal einfach. Ist viel einfacher, richtig gut. Wir zeigen eigentlich nur, wer wir sind und was wir sowieso schon tun. Ja, es geht überhaupt nicht darum, jetzt nochmal extra was zu machen, sondern es einfach nicht zu verstecken. Es ist keine Aufforderung, gute Taten zu tun, davon wird ausgegangen. Es geht darum, sie zu zeigen und nicht irgendwie so falsche Demut zu haben und zu sagen, nee, das zeige ich jetzt nicht, weil ich bin heilig. Ja, manchmal denken wir als Christen, dass es verboten ist, dass jemand unsere guten Taten sieht. Aber ich glaube, am Ende geht es da um die Herzenshaltung. Ja? Bei diesen guten Taten, da geht es nicht darum, dass wir etwas Gutes tun, sondern für wen wir das machen. Was ist meine Herzenshaltung dahinter? Ja, es geht nicht darum, sich besonders heilig zu verhalten, sondern dass wir Gott verehren und Gutes tun, weil wir uns bereits von ihm geliebt und errettet wissen. Und es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit, sondern eine natürliche Reaktion auf seine Liebe, seine Rettung und unser Verständnis, wer wir in ihm sind. Ein wahrer Jünger Jesu, der beeinflusst Menschen genauso wie Licht Menschen beeinflusst. Du bist dafür geschaffen, andere zu beeinflussen, auf eine gute Art und Weise natürlich, ne? Aber das ist das, wofür du da bist. Ja, Licht kann warnen, es kann leiten, es kann anziehen und Wärme geben und all das sind Eigenschaften, die in dir liegen. Vielleicht schlafen die noch ein bisschen, aber die sind in dir angelegt, seit du Ja zu Jesus gesagt hast. Wenn du also mit deinem sich ausbreitenden Licht, denn das ist es, was Licht tut, umherläufst, wenn du es vor deinen Freunden, deiner Familie, deinen Mitschülern und Kollegen leuchten lässt und dich dabei nicht selbst beweihräucherst, dann merken sie, dass was in deinem Leben anders ist. Ja, wenn sie sich wundern, warum du hilfst, ohne dass es dir wirklich was bringt. Wenn du so kleine Sachen machst, die andere nicht tun würden, dann werden die merken, dass Gott in deinem Leben ist. Und so sagt der Text, irgendwann werden sie Gott preisen und ihn kennenlernen. Du bist also schon Licht. Aber du bist dazu gerufen, es auch zu zeigen und dein Licht vielleicht noch einen Ticken heller scheinen zu lassen. Ja, vielleicht diese extra Meile zu gehen und etwas Gutes zu tun, nicht weil du dadurch mehr von Gott geliebt bist, sondern weil Gott es wert ist. Wenn man sich diesen ganzen Text dann anschaut, den Jesus uns hier so mitgegeben hat und einen Schritt davon zurückmacht, dann zeigt sich, dass Jesus uns hier irgendwie eigentlich zwei sehr unterschiedliche Sachen sagt. Dass er uns mit zwei Dingen beschreibt, die teilweise sogar in einer Spannung zueinander stehen oder sich sogar ausschließen. Er sagt, wir sind Salz, also etwas, das mittendrin aber rein sein muss, um zu wirken. Ja, du bist da, um die Wahrheit Gottes hochzuhalten, zu zeigen, dass es noch was anderes gibt. In einer säkularisierten Welt zeigst du, dass es einen Gott gibt. In einer Welt, die von Gott wegläuft, läufst du ihm hinterher. In einer Welt, die gut und böse nicht mehr unterscheiden kann, bewahrst du das Reine und hältst das Böse ab. Salz scheint irgendwie richtig unbequem zu sein. So als würden sich da nicht so alle drüber freuen, wenn sie so jemandem begegnen. Aber da, wo Salz eher so diese konservierende und bewahrende Wirkung hat, fast schon so ein bisschen abschreckend, da ist Licht ganz anders. Da ist Licht so ausbreitend. Ich glaube, das Salz wird die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge hochhalten, während das Licht auf die Seite der Wahrheit einlädt. Ja, Licht breitet sich so aus, das strahlt so was Freudiges und Behagliches aus. Etwas, das nicht abschreckt, sondern einlädt. Und Jesus sagt, als seine Jünger sind wir die, die die Wahrheit bewahren und hochhalten, stark sind und Grenzen aufzeigen. Und Jesus sagt dann aber auch, ja, wir sollen aber auch warm sein und hell und voller Liebe, dass wir uns ausbreiten sollen, wie Licht es tut, einladen, selbst ins Licht zu kommen, anlocken sollen wir, weil bei uns das Leben ist. Und das ist eine totale Spannung. Es ist, als würde er uns mit zwei gegensätzlichen Dingen beschreiben. Aber ich glaube, das ist eine Spannung, die wir aushalten müssen, die wir nicht auflösen können. Ja, in der einen Situation muss man stark und mutig die Wahrheit gegen die Lüge sprechen. Man muss Grenzen aufzeigen, unbequem sein. Und in der anderen Situation muss man eben einladen. Da muss man wärmen und ermutigen und lieben. Und dieses einerseits bewahrend sein und andererseits kraftvolle Ausbreiten, das ist genau wie Jesus ist. Ja, es ist kein Wunder dann, dass er davon ausgeht, dass wir als seine Nachfolger genauso sind. Und ich finde es richtig schön, dass wir so unterschiedlich in verschiedenen Situationen handeln sollen. Das heißt nämlich, es geht nicht nur darum, dass wir irgendein Gesetz erfüllen müssen. Dass wir so einen Plan bekommen, so, ah, wenn das passiert, handelst du so und dann sagst du das und das und das. Das ist nicht der Punkt. Ja, du kannst nicht, ohne durch Gott geleitet zu sein, Salz und Licht sein. Du brauchst die Weisung und die Weisheit von Gott, wann was gefragt ist. Wir haben diese Identität, Salz und Licht zu sein und Kind Gottes zu sein, nicht damit wir jetzt so ohne Gott unterwegs sein können und alles alleine machen. Das war noch nie der Plan, sondern er lädt uns ein, in Gemeinschaft mit ihm in unserer Identität zu wachsen, von ihm zu hören, was ist denn gerade dran? Muss ich hier jetzt gerade was sagen, was dagegen ist? Oder muss ich sagen, ich verstehe, dass du schwer hast, komm, ich nehme dich in den Arm. Ja, man kann in verschiedenen Situationen manchmal, also in der gleichen Situation, sehr unterschiedlich reagieren. Und es ist einfach nicht, also es ist so gut, dass ihr uns nicht gesagt habt, hier, das ist euer Drei-Punkte-Plan, sondern hört auf meinen Geist. So, ich spreche zu euch, ich sage euch, was zu tun ist, was ihr gerade machen müsst, wie ihr reagieren sollt. Und ich glaube, es ist einfach so gut zu wissen, dass er wirklich mit uns ist. Dass er nicht sagt, hier, du bist jetzt nur noch immer das Kontrastprogramm. Oder du bist immer nur der, der liebevolle Worte hat. Also wir haben immer liebevolle Worte, aber ihr wisst, was ich meine. Sondern dass er sagt, nee, ihr seid mit mir unterwegs und ich leite euch. Ich sage euch, was zu tun ist. Und dafür brauchen wir es, dass wir in jeder Umgebung an ihm dranbleiben. Ja, ob wir auf der Arbeit sind oder in der Schule oder in der Familie. Dass wir nirgendwo hingehen und sagen, okay, das mache ich jetzt alleine. Ich glaube, das wäre die dümmste Entscheidung, die wir treffen können, so sagen, nee, den Teil mache ich jetzt mal ohne Jesus. Und ich glaube nicht, dass ihr das bewusst so denkt. Aber manchmal passiert das, dass wir denken, ah, ich mache es jetzt anders als sonst, weil ich weiß nicht, wie die Leute reagieren. Ich glaube, das ist nicht so clever. Und ich glaube, wenn wir bewusst in Situationen reingehen und sagen, hey Jesus, was willst du jetzt tun? Oder selbst wenn jemand was ausspricht und wir wissen, ah, wir müssen reagieren, aber es ist sehr unklar, wie, es wäre wirklich einfach kurz fragen, hey Heiliger Geist, was willst du jetzt sagen? Und ich glaube, dass er wirklich antwortet, so auf ganz unterschiedliche Arten. Und vielleicht ist es nur ein Gefühl von, ah, der andere braucht eigentlich nur ein nettes Wort und dann ist das meiste schon wieder geklärt. Genau, und ja, ich will euch da einfach ermutigen, wirklich in solchen Situationen nachzufragen, Jesus, ist es gerade Salz oder Licht? Was soll ich gerade für diese eine Person sein? Ja, und wir wollen dann jetzt Abendmahl feiern und haben danach aber nochmal so Zeit, einfach drüber nachzudenken. Und ja, vielleicht fragst du dich auch einfach, wo soll ich denn jetzt Salz sein? Wo soll ich Licht sein? Was ist dieser Leuchter, auf den ich gestellt bin? Und ich glaube, das sind diese konkreten Sachen, die ich dir nicht sagen kann, sondern die kann Jesus dir sagen. Aber ich glaube, er will dir antworten, weil er dein Licht nicht verschwenden will. Er hat ja einen Plan mit dir. Und ja, wenn du nachher in der Reaktionszeit oder so nichts anderes zu tun hast, dann frag ihn doch einfach, was ist denn dein Plan, Jesus? Was willst du, was ich tue? Und ich glaube, dass er antworten wird. Vielleicht anders, als du denkst. Vielleicht mit einer ganz anderen Antwort, als du sie gerade cool findest. Aber das Schöne ist ja, dass wir bei Gott wissen dürfen, dass ja, er das Beste für uns will. Auch wenn wir es manchmal noch nicht so sehen.